In der Gemeinde machen wir zurzeit ja das sogenannte Passionszeitprojekt. Ich denke, das ist eine gute Sache. 7 Wochen vor Ostern befassen wir uns mit dem lieben Jesu, gehen seine letzten 24 Stunden durch. Es ist ja unglaublich, was in diesem einen Tag in 24 Stunden alles passiert ist. Das sind kapitelweise, die in der Bibel davon berichten, und alles ganz gedrängt in 24 Stunden. Darüber hören wir Predigten, so wie heute auch. Wir sprechen darüber in den Hauskreisen und ich denke, das ist eine gute Sache, weil das so verzahnt ist. Man spricht so persönlich, was das für einen bedeutet. Man hört das, kriegt das hier nochmal von vorne präsentiert. Also man befasst sich mit der Bibel, mit dem lieben Jesu. Richtig gut. Nur der Begriff Projekt, der passt mir nicht so. Ich finde, das klingt so technisch. Das ist so, man macht das und dann ist das erledigt und das kommt das Nächste. Ich würde das viel einfacher sagen. Wir begleiten Jesus in den letzten 24 Stunden seines Lebens. Wir führen uns die Situationen im Einzelnen vor Augen, machen uns Gedanken darüber, fühlen und leiden mit ihm und fragen uns auch, was diese Geschichten für unser Leben heute bedeuten können. Letzten Sonntag ging es um Jesus, Barabbas und Pilatus. Ich denke, das ist im Wesentlichen eine bekannte Geschichte. Und dieser Bibeltext vom letzten Sonntag, der endete dann mit dem Markus 15,15, wo steht, weil Pilatus die aufgebrachte Volksmenge zufriedenstellen wollte, gab er Barabbas frei, Jesus aber ließ er auspeitschen. Das ist genau dieser Übergang, in dem wir uns auch heute befinden. Ja, Ort, wo befinden wir uns? Jetzt zurückversetzt, 2000 Jahre zurück. Wir befinden uns in der Residenz von Pilatus. Pilatus war ja der römische Statthalter für dieses Gebiet, Palästina. Und diese Residenz nannte man Prätorium. Wo sich dieses Prätorium genau befand, das ist bis heute nicht ganz klar. Es gibt 2 Annahmen. Einmal geht man davon aus, das könnte die Burg Antonia gewesen sein, direkt neben dem Tempelbezirk. Ich glaube, das ist auch die gängige Annahme. Aber fast wahrscheinlich oder genauso wahrscheinlich könnte es auch der alte Palast von König Herodes auf dem sogenannten Westhügel Jerusalems gewesen sein. Also das wissen wir nicht genau. Also in diesem Prätorium fand also auch diese Gerichtsverhandlung statt, das, was wir letztes Mal gehört haben. Jesus, Barabbas, wen soll ich freigeben? Pilatus, ich wasche meine Hände in Unschuld. Diese ganze Szene, wo das Volk da aufgebracht schreit, kreuzigt ihn, das ist eine öffentliche Gerichtsverhandlung. Das musste ich mir selber erst mal klar machen, ist das eine Gerichtsverhandlung? Weil unsere Gerichtsverhandlungen ja nur ganz anders ablaufen. Das ist immer in einem geschlossenen Raum. Die sind auch öffentlich, das ist ja generell so. Aber da dürfen die Zuschauer, Zuhörer sich nicht einfach einmischen. Die werden schnell zur Ordnung gerufen, notfalls auch abgeführt, wenn da die Gerichtsverhandlung gestört wird. Das war damals ganz anders, auch in dieser orientalischen Mentalität. Die haben da alle mitgemacht und dies und das geschrien. Das war eine Gerichtsverhandlung, während der Jesus am Ende dann tatsächlich zum Tod am Kreuz verurteilt wurde. Dort in diesem Bezirk, also im Gerichtsbezirk, Prätorium, wird Jesus auch ausgepeitscht. Das gehörte als normale Begleitstrafe zur Kreuzigung dazu und war in aller Regel ebenfalls öffentlich. Es war ja zumindest damals so, dass die Menschen ein großes Interesse an solchen Spielereien hatten, zur Schaustellung hatten, wo einfach, wir kennen ja dieses Wort Brot und Spiele, und das waren eben nicht immer nur unterhaltsame Spiele, das waren oft auch ganz grausame Geschichten oder hier eben auch Folterungen oder eben auch Hinrichtungen. Das hat das Volk schon immer gern gesehen und so war es auch dort. Für diese barbarische Handlung finden wir in der Bibel nur einen Satz. Jesus aber ließ er auspeitschen. Mehr steht da nicht. Während die Menschen in der Antike, also zu der Zeit, als die Evangelien geschrieben und gelesen wurden, schon wussten, was sie sich unter einer Geißelung, einer Auspeitschung vorzustellen hatten, dürfte uns das in aller Regel nicht geläufig sein. Und deswegen werde ich da mal ein bisschen was zu lesen, wie das damals so abging. Das ist nicht immer so nett anzuhören, aber ich denke, wir sollen und dürfen uns auch nichts vormachen, was mit Jesus da wirklich passiert ist. Also dieser eine Schriftsteller hier, Blinzler mit Namen, schreibt dazu, Die römische Geißelung wurde auf barbarische Weise vollzogen. Der Delinquent wurde entkleidet, an einen Pfahl oder eine Säule gebunden, manchmal auch einfach zu Boden geworfen und von mehreren Folterknechten so lange geschlagen, bis diese ermüdeten und das Fleisch in blutigen Fetzen herabhing. Bei Sklaven pflegte man Geißeln oder Peitschen zu benutzen, deren Lederriemen mit einem Stachel oder mit mehreren kettenartig aufgereihten Knochenstücken bzw. Bleiklumpen versehen war. Im Gegensatz zum jüdischen Recht kannte das römische Recht kein Höchstmaß an Schlägen. Man wundert sich nicht zu hören, dass die Delinquenten während der Prozedur tot zusammenbrachen. Also das ist die Begleitstrafe zur Kreuzigung, die selbst in nicht wenigen Fällen sogar schon zum Tod führte. So schrecklich und grausam war das. Manche kamen schon allein dadurch ums Leben. Wenn wir uns Jesus vorstellen, als gelernter Zimmermann und vom Alter her Anfang 30, ganz sicher ein Mann mit kräftiger Statur und Durchhaltevermögen. Wie lange mag diese Geißelung gedauert haben? Was ging Jesus, dem Sohn Gottes, in diesen Minuten durch den Kopf? Wie reagierte die Volksmenge auf diese Geschehnisse? Wir können nur mutmaßen, das steht in der Bibel, wie gesagt, nur dieser eine Satz. Das Auspeitschen war eine schwere Strafe für alle möglichen Vergehen. Aber für wessen Verbrechen wird Jesus bestraft? Hatte doch selbst Pilatus keine Schuld an diese Menschen finden können? Die geistliche Antwort hierauf ist, Jesus nimmt freiwillig eine Bestrafung auf sich, die eigentlich wir verdient hätten. Wir alle, du und ich, haben gegen Gottes Gebote und Ordnung verstoßen. Gott hätte das Recht, jeden Einzelnen von uns dafür zu bestrafen. Aber stattdessen lesen wir in Jesaja 53, doch er wurde blutig geschlagen, weil wir Gott die Treue gebrochen hatten. Wegen unserer Sünden wurde er durchbohrt. Er wurde für uns bestraft. Und wir? Wir haben nun Frieden mit Gott. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Ich denke, das ist immer so zweierlei. Das eine ist die Geschichte, die sich tatsächlich zugetragen hat, was passiert ist, was man sieht, ein Mensch wird ausgepeitscht, ein Mensch wird verurteilt. Und dann gibt es diese andere, diese geistliche, göttliche Sicht darauf, dass man sagt, das sollte alles so sein. Jesus hat das bewusst gemacht, damit wir diese Strafe nicht ertragen müssen. Und ich denke, das muss uns vor Augen stehen. Das geht nicht, man fragt sich, was soll dieser, was ist, man versteht es ja gar nicht so richtig, was es soll. Es hat in der geistlichen Welt eine enorme Bedeutung. Jesus hat das, was wir eigentlich hätten erdulden müssen, das hat er für uns getragen. Wir brauchen es nicht mehr zu erdulden. Jesus hat die öffentliche Auspeitschung überlebt. Nun macht man sich bereit zum Abmarsch. Ziel ist Golgatha, die Schädelstätte, die sich direkt hinter der Nordwestmauer befand, außerhalb der Stadt. Innerhalb eines riesigen Steinbruchs, der etwa 16 Meter in die Tiefe ging, hatten die Steinbrecher eine Kuppe bröckligen, minderwertigen Gesteins ausgespart, also drumherum Stein abgetragen, sodass ein künstlicher Hügel entstand mit der Form eines Schädels. Und diese Stätte nannte man Schädelstätte. Und sie war wie geschaffen für eine öffentliche Hinrichtungsstätte. Was sich dort abspielte, konnte man von der Mauer aus miterleben. Wie in einer Arena konnte man runterschauen auf das, was dort passierte. Darüber hinaus führte eine Ausfallstraße direkt dort vorbei. Was für ein Platz für eine Hinrichtung mit möglichst starker Öffentlichkeitswirkung. Aber bevor der öffentliche Marsch dorthin losgeht, wird Jesus erst einmal ins Innere des Palasts geführt. Wie zur damaligen Zeit Sieger das Recht hatten, eine eroberte Stadt zu plündern, Frauen zu vergewaltigen und so weiter, so durfte sich das soldatische Wachkommando an dem Verurteilten auslassen. Blutüberströmt, nackt und zitternd steht Jesus unter den johlenden Männern, deren Ziel durch Hinzuströmen der Soldaten immer größer wird. Die soeben stattgefundene Gerichtsverhandlung ist ihnen noch im Kopf und sie haben einen großartigen Einfall. Hatte er nicht gesagt, dass er ein König sei? Da lässt sich doch was draus machen. Mit den Mitteln, die ihnen zur Hand sind, staffieren sie Jesus zum König aus. Ein scharlachrot gefärbter Soldatenmantel wird zu königlichem Purpur. Dornengestrüpp, das als Brennmaterial für das Lagerfeuer dienen sollte, konnte man zu einer Dornenkrone flechten und sie dem König der Juden aufs Haupt drücken. Dieses Gebilde aus Dornen stoßen sie ihm immer wieder auf den Kopf, damit es nicht auseinandergeht und herabfällt. Jesus wird gedemütigt durch römische Soldaten. Es dürften wohl einige hundert gewesen sein. Wobei wir hier nicht an italische Truppen denken dürfen, sondern eher an Hilfstruppen aus der einheimischen, nicht-jüdischen Bevölkerung, wie zum Beispiel Samaritaner oder Syrer, deren Judenhass bekannt war. Vor diesen Menschen steht Jesus und nimmt ihre Gemeinheiten, die Grausamkeit, den Hass hin. Höhnisch grüßen sie ihn: Heil dir, König der Juden! Sie brechen in stürmische Akklamationen aus, wie sie im römischen Kaiserkult üblich waren, schreien begeistert, aber natürlich voller Spott Segenswünsche für seine Majestät und hören nicht auf, ihn hochleben zu lassen. Sie haben ihren Spaß. Wenn sie doch nur im Entferntesten geahnt hätten, dass hier tatsächlich der König der Juden, ja sogar der König der Welt vor ihnen stand. Stattdessen schlagen sie Jesus immer wieder mit einem Rohrstock auf den Kopf und spucken ihn an. Eine wilde Mischung aus von ständig hervorbrechender Misshandlung und gespielter Unterwürfigkeit. Diese Szene gipfelt darin, dass sie niederfallen vor ihm, um ihn wie einen König zu ehren. Auch dies natürlich nur im Hohn, unwissend, dass sie damit auch das prophetische Wort erfüllen, dass sich eines Tages alle Knie vor ihm, dem wahren König, werden beugen müssen. Aber nicht nur römische Soldaten können grausam und unmenschlich sein. Auch in unserer heutigen Gesellschaft machen sich Menschen über andere Menschen lustig, werden Menschen beleidigt oder bloßgestellt. Das kann dramatische Konsequenzen haben, für die Betroffenen, aber auch für die anderen. Ich denke, wir alle sind zutiefst schockiert über das dramatische Schicksal der 150 Insassen des Germanwings-Fluges. Wer hätte sich solch eine Geschichte ausdenken können? Wer kann das Ausmaß dieses unzähligen Leides überhaupt ermessen? Noch weiß man natürlich viel zu wenig über das, was in dem Todespiloten vor sich ging. Aber eine Meldung hat mich doch getroffen. Es ist ja bekannt, dass er Schwierigkeiten während seiner Ausbildung hatte und auch später aus gesundheitlichen Gründen häufig nicht in der Lage war, seinen Pilotenjob auszuüben. Wie ich hörte, wurde er stattdessen eine Zeit lang als Steward im Bordservice eingesetzt, was ihm dann spöttisch den Spitznamen Tomaten-Andy einbrachte. Wie gesagt, nur eine kleine, scheinbar unbedeutende Meldung aus der Nachrichtenflut der letzten Tage. Und welche Bedeutung diese Anekdote hatte, wissen wir auch nicht. Aber diese Nachricht hat mich bewegt. Worte, hämische Bemerkungen, verächtliche Äußerungen können Menschen innerlich tief verletzen. Manche ziehen sich dann immer mehr in ihr Schneckenhaus zurück. Andere werden depressiv. Und wieder andere lassen ihre Wut über die erlittenen Ungerechtigkeiten entweder an sich selbst oder an anderen aus. Hüten wir uns vor dem, was unseren Mund verlässt. Und das sage ich natürlich auch mir selbst. Wie oft habe ich schon Worte gesagt, die andere verletzt haben? Manchmal unbeabsichtigt, manchmal vielleicht aber auch mit Absicht. Wir wissen, wie gerade bei Schülern und Jugendlichen Internetmobbing Leben zerstören kann. Es gibt Berichte von Heranwachsenden, die sich vor lauter Scham und Verzweiflung nicht anders zu helfen wussten, als ihrem Leben ein Ende zu setzen. Wenn wir so etwas mitbekommen, dann müssen wir entschlossen handeln. Hier einfach nichts zu tun, wegzuschauen, ist keine Lösung. Aber zurück ins Prätorium. Wie geht es denn Jesus während seiner Demütigung? Die Bibel berichtet darüber nichts. Was denkt ihr? Ist Jesus hier stark oder schwach? Ist er gefasst oder verzweifelt? Nun, äußerlich ist er natürlich schwach, gedemütigt. Aber innerlich trägt er, glaube ich, eine ganz große Stärke mit sich. Er weiß ja, dass das alles hier kein Zufall ist, dass er nicht etwa nur einem Justizirrtum unterlegen ist. Nein, er ist diesen harten, äußerst schmerzhaften Weg ganz bewusst gegangen. Und so zögert er in diesen Augenblicken nicht eine Sekunde an seinem Auftrag, an der Sinnhaftigkeit seiner Mission. Vielleicht hat er sogar Mitleid mit seinen verblendeten Peinigern. Jedenfalls nimmt er ihre Spucke, ihre Schläge und ihren Spott klaglos hin. Wie geht es euch? Wurdet ihr schon einmal gedemütigt? Ich mache jetzt mal eine kleine Pause und jeder denkt mal bitte für sich nach. Gibt es so Situationen, wo ihr so richtig gedemütigt wurde, wo es jemand euch wehtun wollte, wo es eine ganz üble Situation war? Mir ist hierbei eine spezielle Situation eingefallen, die mich sehr gekränkt hat. Ich möchte das jetzt nicht im Einzelnen erzählen, aber zu ahnen, dass jemand gewisse Dinge sagt und tut, um einem weh zu tun, das hatte ich bis dahin nur sehr selten erlebt. Wie geht man mit solchen Situationen um? Ich denke, da hat jeder auch seine eigene Strategie. Aber für mich war bei meinem Erleben klar, dass ich den Kontakt abbrechen musste. Es hätte mir nicht gut getan, mich weiteren Demütigungen auszusetzen. Jahre später habe ich die besagte Situation meiner Frau erzählt, weil gewisse Dinge auch mal raus müssen. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit und keine schlechte, das Gespräch mit jemandem zu suchen, dem ich wirklich vertrauen kann, bei dem ich nicht Gefahr laufe, aufs Neue verletzt zu werden. An dieser Stelle möchte ich nochmal auf die Gelegenheit hinweisen, die wir immer haben während der Lobpreiszeit nachher auch. Steht hinten ja ein Segnungs- und Gebetsteam bereit. Und zu dem kann man gehen, wenn man Probleme hat, Anliegen hat. Dort ist sicherlich nicht die Zeit für lange Gespräche, aber man kann kurz sein Anliegen sagen und man kann für sich beten lassen. Das sind liebe, vertrauenswürdige Menschen. Ich weise jetzt schon darauf hin, nutzt das, wenn ihr ein Anliegen habt, was euch bewegt, später in der Lobpreiszeit. Irgendwann ist der ganze Spuk vorbei. Aber jetzt beginnt das nächste Kapitel des Dramas. Jetzt muss der Verurteilte zur Hinrichtungsstätte gebracht werden. Normalerweise wurden die Gefangenen entkleidet nach Golgatha geführt, um sie auch unterwegs besonders verletzlich für weitere Misshandlungen zu machen. Aber Jesus trägt auf seinem Weg seine Kleider. Warum das? Wahrscheinlich war Jesus durch die bisherigen Torturen schon so geschwächt, dass ernsthafte Gefahr bestand, dass er neuerliche Geißelungen nicht mehr überstehen und dadurch dem eigentlichen Akt der Kreuzigung entgehen könnte. Aber diese Kreuzigung war unbedingt erforderlich. Für Pilatus, weil er sonst eine Anzeige beim Kaiser fürchten musste. Für die Juden, weil Jesus durch diesen Akt für ewig verstoßen und geächtet sein sollte. Und auch für Gott selbst, weil sonst sein Plan zur Erlösung der Menschheit nicht hätte umgesetzt werden können. So geschieht auch hier letztlich alles nach seinem vor Urzeiten beschlossenen Plan. Vom Prätorium des Pilatus bis nach Golgatha war es nur ein Fußweg von wenigen Minuten, eigentlich. Aber ein Mann, der fast zu Tode gepeitscht und geprügelt worden ist und dann gezwungen wird, den schweren Querbalken des Kreuzes zu tragen, kann für diese Strecke durchaus eine halbe Stunde brauchen. Als sie in die Nähe des Stadttores kommen, verlassen Jesus die letzten Kräfte. Es geht nur noch zentimeterweise voran. Die Soldaten sind entnervt und registrieren dabei einen Mann, der gerade von draußen, also außerhalb der Stadt, hereingekommen zu sein scheint und der sich fast schon provozierend neutral verhält. Es ist Simon, ein sehr weit verbreiteter altjüdischer Name, der insofern fast immer mit einem Beinamen versehen wird. Wir kennen das so wie Simon Petrus oder hier Simon aus Kyrene. Kyrene war sein ursprünglicher Heimatort, bevor er sich in Jerusalem niedergelassen hatte. Dieser Simon wird jetzt zwangsverpflichtet, wozu die römischen Soldaten als Besatzungsmacht durchaus berechtigt waren. Simon ist kein Anhänger Jesu, sondern eigentlich nur ein Passant. Er hat wahrscheinlich noch viel zu tun an diesem Tag vor dem Passafest und dürfte über die Zwangsverpflichtung eines römischen Soldaten alles andere als begeistert gewesen sein. Frustriert und sicherlich auch verängstigt nimmt Simon den Balken auf, legt ihn sich auf die Schulter, balanciert ihn aus und versucht so, dem blutig geschlagenen Mann zu helfen. Je schneller er Golgatha erreicht, desto eher kann er wieder gehen. Was Simon in diesem Moment allerdings nicht weiß, ist, dass diese unerwartete Unterbrechung seines Tages letztlich die grundlegendste und wichtigste Erfahrung seines Lebens sein wird. Wir können davon ausgehen, dass Simon nach seinem Erleben auch ein Anhänger Jesu geworden ist. Weist auch der Evangelist Markus darauf hin, dass er der Vater von Alexander und Rufus ist. Dieser Hinweis auf die Söhne macht ja nur Sinn, wenn die beiden, also Alexander und Rufus, den ersten Lesern des Evangeliums bekannt waren. Man geht davon aus, dass das Markus-Evangelium vorrangig für die Christen in Rom bestimmt war. Und so finden wir im Römerbrief dann auch tatsächlich Rufus und seine Mutter als Gemeindeglieder der römischen Gemeinde verzeichnet. Wahrscheinlich sind sie dort führende Köpfe der Gemeinde. Jedenfalls ist Simon nicht mehr von Jesus losgekommen und seine Familie auch nicht. In diesem ganzen kurzen Abschnitt, Bibelabschnitt, finden wir nicht ein Wort von Jesus, wird uns gar nichts berichtet. Vielleicht hat Jesus in der Zeit wirklich nichts gesagt, kein einziges Wort gesagt. Er war ja auch genug mit sich und seinem Leiden beschäftigt. Und trotzdem muss er so eine Ausstrahlung gehabt haben, dass er Menschen fasziniert hat. Stell mir das vor, wie sich die Blicke von Jesus und Simon getroffen haben. Und wie Simon gemerkt hat, hier ist was anderes. Ich denke an das eine Lied, was wir auch manchmal singen, nur ein Blick aus seinen Augen. Ich denke, dieser Blick Jesu hat Simon verändert, hat ihn angesprochen, hat ihn angerührt, sodass er später, wie auch der römische Hauptmann unter dem Kreuz sagen musste, dieser ist wahrlich Gottes Sohn gewesen. So eine Begegnung mit Jesus wünsche ich uns heute, dass Jesus zu uns spricht, dass wir ihm in die Augen schauen können, dass wir uns ansprechen lassen von ihm. Wir haben ja gleich die Lobpreiszeit, wo wir uns dann auch so anhand der Lieder auf ihn ausrichten nochmal, ihn ehren, ihn anbeten, laut oder leise. Wir haben heute wie jeden Sonntag hier vorne auch wieder Abendmahl aufgebaut. Das ist ja heute nicht in Gruppen, sondern wer will, wer das für sich so in Anspruch nehmen möchte. Und es passt natürlich zu dieser Zeit. Es ist die Erinnerung Brot und Wein zur Erinnerung eben an den gebrochenen Leib Jesu und sein vergossenes Blut. Wer das machen möchte, wer ihn damit ehren möchte, ist dazu herzlich eingeladen. Ja, und so lasst uns jetzt in die Lobpreiszeit gehen und ihn, den König, anbeten. Amen.